Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal möchte ich Ihnen zu Beginn eine etwas ungewöhnliche Frage stellen und die lautet: Achten Sie eigentlich auf Ihre Ernährung? Achten Sie darauf, regelmäßig und gut zu essen? Wir wissen alle, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung für unseren Körper wichtig ist. Aber genauso wichtig ist es, sich Zeit zu nehmen, um auf Gottes Wort zu hören und darüber nachzudenken. Das ist wie eine gesunde und vitaminreiche Mahlzeit. Nur so können wir wichtige Nährstoffe für unser geistliches Leben zu uns nehmen. Lesen wir nur oberflächlich in der Bibel oder nur selten, so brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unser Glaube schwach ist. Deshalb freue ich mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind, wenn es darum geht, tiefer in die biblischen Wahrheiten einzusteigen. Zurzeit befassen wir uns ja mit dem Buch des Propheten Sacharja, ein Buch in der Bibel, das nicht so leicht zu verstehen ist, aber auf jeden Fall ein Buch mit einer wichtigen Botschaft, auch für uns heute. 10 Visionen bekam der Prophet Sacharja in einer einzigen Nacht zu sehen. In dieser Sendung kommen wir nun zur 9. Vision. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, die Einteilung dieser Visionen oder Nachtgesichte variiert. In manchen Bibelausgaben ist nur von 8 Visionen die Rede, was daran liegt, dass bestimmte Ereignisse zu einer Vision zusammengefasst werden. Ich gehe jedoch von 10 verschiedenen Visionen aus. Wenn man sie miteinander vergleicht, stellt man fest, dass sie alle einem bestimmten Schema folgen. Zuerst beschreibt Sacharja, was er sieht. Danach fragt er jeweils den himmlischen Boten nach der Bedeutung dieser Vision, die ihm dann erklärt wird. Eine Ausnahme ist in diesem Punkt lediglich die 4. Vision. Die meisten Visionen stellen mögliche, reale Situationen dar. Die Visionen 8 und 9 hingegen sind sehr ungewöhnlich. Bereits in der letzten Sendung ging es um eine fliegende Schriftrolle, die Sacharja gesehen hat, und ihre Bedeutung. Und nun geht es hier gleich um eine Frau in einem Eva-Maß oder einer Tonne, wie es in der Lutherbibel heißt. Mit dem Eva-Maß wurde zum Beispiel ein Eva-Mehl oder Getreide abgemessen. In der Lutherbibel wiederum ist beispielsweise von einem Scheffel Weizen die Rede. Wie es auch sei, die Frau in Sacharjas Vision steckt in einem großen Gefäß. Aus Kapitel 5 des Sacharja-Buches lese ich nun die Verse 5 bis 11 zunächst im Zusammenhang vor. Sacharja berichtet: Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Hebe deine Augen auf und sieh, was kommt da hervor? Und ich sprach: Was ist das? Er aber sprach: Das ist eine Tonne, die hervorkommt, und sprach weiter: Das ist die Sünde im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich der Deckel aus Blei, und da war eine Frau, die saß in der Tonne. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Und er stieß sie in die Tonne und warf den Deckel aus Blei oben auf die Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, 2 Frauen traten heran und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchenflügel. Und sie trugen die Tonne zwischen Erde und Himmel dahin. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wo tragen diese die Tonne hin? Er aber sprach zu mir, dass ihr ein Tempel gebaut werde im Lande Shinar und sie dort aufgestellt werde. Soweit die Verse 5 bis 11. Stellen Sie sich einmal vor, ich würde Ihnen erzählen, dass gestern Nacht in meinem Garten hinter dem Haus ein UFO gelandet ist und 2 kleine grüne Männchen dort rauskamen, die sich mit mir unterhalten haben. Würden Sie das glauben? Ich vermute nicht, und ich werde Ihnen auch so etwas nicht erzählen. Aber es gibt heutzutage intelligente Leute, genauso auch andere, die tatsächlich an fliegende UFOs glauben. Manche Leute bezeugen sogar, sie wirklich gesehen zu haben. Manche behaupten, schon Leute darin gesehen zu haben. Selbst das US-amerikanische Militär hat dazu ernsthafte Untersuchungen durchgeführt und man hört, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen glauben wirklich und behaupten lautstark, dass es UFOs gibt. Die andere Gruppe bezweifelt es und bestreitet es ebenso lautstark. Während meiner Zeit als Pastor in Los Angeles wurde ich einmal eingeladen, zu einem Felsen mitten im Wüstengebiet im Apple Valley zu kommen. An diesem Ort sollte sich angeblich der Landeplatz der außerirdischen Flugobjekte befinden. Mir wurde sogar eine Fahrt in einem ihrer UFOs versprochen. Ich habe die Einladung aus zwei Gründen nicht angenommen. Zum einen war ich mir nicht sicher, ob es dort draußen wirklich UFOs gibt. Ich bin da einfach sehr skeptisch. Und der andere Grund war, dass ich Angst hatte, wenn ich dorthin fahren würde und sie mich wirklich in ein UFO stecken, dass sie mich nicht wieder zurückbringen würden. Niemand konnte mir versichern, dass es sich nur um einen Rundflug handeln würde. Also bin ich erst gar nicht dorthin gefahren. Ich habe mich skeptisch und zynisch über die ganze Sache geäußert. Aber einige Leute waren sich absolut sicher, dass dort in diesem Gebiet UFOs von Außerirdischen landen und starten. Ich bin seitdem viele Male mit dem Auto an diesem Ort vorbeigefahren und ich weiß auch nicht warum, aber ich beschleunige jedes Mal, wenn ich an diesem Felsen vorbeifahre. Das Ganze ist mir irgendwie verdächtig. Der Prophet Zacharja hat nicht an UFOs geglaubt, aber er hat zwei fliegende Objekte in seiner Vision gesehen. Ja, er hat zwei ungewöhnliche außerirdische Flugobjekte gesehen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass das Buch Zacharja eines der apokalyptischen Bücher der Bibel ist. Oder in anderen Worten, das, was er schreibt, stammt nicht von dieser Welt. Als Christen stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, auf der einen Seite Fanatismus und auf der anderen Seite Materialismus zu vermeiden. Das, was Zacharja hier sieht, ist auf jeden Fall nichts aus seinem alltäglichen realen Lebensumfeld. Er sieht sozusagen die ersten beiden Astronautinnen. Und er sieht eine Frau in einer Tonne, genauer in einem Eva-Maß. Und dieses Ding fliegt wie ein UFO, wie ein unbekanntes Flugobjekt, Zitat, zwischen Erde und Himmel dahin. Doch nun noch einmal von vorne, ich lese Vers 5 noch einmal vor. Zacharja berichtet, »Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, »Hebe deine Augen auf und sieh, was kommt da hervor?« Wieder einmal hat Zacharja seine Augen weit offen. Das Ganze hier ist kein Traum. Und der Engel, der ihm alles erklärt, sagt zu ihm, »Öffne doch mal bitte deine Augen und schau mal hin, was kommt da?« In den Versen 6 und 7 lesen wir, was zu sehen ist. Und ich sprach, was ist das? Er aber sprach, das ist eine Tonne, die da hervorkommt. Und sprach weiter, das ist die Sünde im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich der Deckel aus Blei, und da war eine Frau, die saß in der Tonne. Zacharja sieht hier, ich nenne es einmal so, das erste Raumschiff, das er je gesehen hat. Und er weiß nicht, was das ist. Zacharja sieht etwas Seltsames im All und er möchte eine Erklärung dafür haben. Und der Engel gibt sie ihm. Er sagt, das ist eine Tonne, die da hervorkommt. Im Hebräischen steht hier das Wort Eva. Wie schon gesagt, ein Eva ist ein Maß, mit dem im alten Orient Mehl oder Korn gemessen wurde. Man geht davon aus, dass ein Eva ungefähr der Menge von 23 Litern entsprach. Auf jeden Fall ist das Eva ein Symbol für den Handel, für das Geschäftemachen. Aber was soll mit diesem Bild ausgedrückt werden? Um was geht es hier? Meiner Meinung nach setzt sich in dieser Vision das Gericht über die Sünde Israels und seiner Ungerechtigkeit fort, was auch schon durch die vorherigen Visionen ausgedrückt wurde. Und es ist auch eine Vorausschau auf das Gericht an der Stadt Babylon. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, geht es in Kapitel 17 und 18 um das Gericht an der Stadt Babylon. Dort geraten nicht nur die religiösen Verfehlungen Babylons in den Blickpunkt, sondern auch die maßlose Gier, mit der Geschäfte gemacht und Handel getrieben wurde. Gott wird den Tatbestand der Habgier nicht außer Acht lassen. Sein Gebot lautet, du sollst nicht begehren. Und Gott wird auch über den Geiz und die übermäßige Liebe zum Geld richten. Werfen wir nun aber einen Blick auf die Juden, die zur Zeit Sacharjas aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt waren. Eine der größten Sünden der Israeliten war damals ein unersättliches Verlangen nach Geld und nach materiellen Dingen. Auch Nehemia musste die Juden in diesem Punkt ermahnen, wie wir uns vielleicht erinnern, denn sie liehen sich untereinander Geld zu hohen Zinssätzen. Ja, da ging es sogar um Wucher. Dabei war ihnen dies vom mosaischen Gesetz her verboten, und Nehemia wies sie in diesem Punkt zurecht. Im Buch Maleachi, dem letzten Buch des Alten Testaments, wird das Leben im Land beschrieben, nachdem der Tempel wieder aufgebaut war. Also nicht lange nach der Zeit von Sacharja. Im dritten Kapitel des Buches Maleachi geht es da genau um solche Dinge, um Geldgier und Unehrlichkeit. Dort lesen wir: Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Die ganze Nation hat mich ausgeraubt, klagt Gott hier. Es wird deutlich, dass Menschen habgierig waren. Sie waren darauf aus, für sich selbst immer mehr Reichtum anzuhäufen, und sie waren dafür sogar bereit, Gott auszurauben und ihren Brüdern Schaden zuzufügen, um einen eigenen Vorteil zu haben. Genau so etwas haben die Israeliten auch zu Sacharjas Zeiten getan, und Gott offenbart ihnen, dass er den Geist der Habgier aus dem Land entfernen wird. Dann heißt es in unserem Bibeltext, da war eine Frau, die saß in der Tonne. Diese Frau ist nicht bloß irgendeine Frau. In Vers 8 verrät der Engel ihre Identität. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er stieß sie in die Tonne und warf den Deckel aus Blei oben auf die Öffnung. Kaum ist die Frage geklärt, wer diese Frau ist, wirft der Engel sie in die Tonne und verschließt sie mit dem schweren Deckel aus Blei. Das zeigt uns, diese Frau ist hochgradig gefährlich. Er schlägt den Deckel zu, damit sie nur ja nicht wieder aus der Tonne herauskommt. Spätestens hier wird deutlich, dass die Tonne nicht nur zum Transport dient, sondern auch ausbruchsicher ist. Ich möchte an dieser Stelle den Theologen Merrill Unger zitieren. Er schreibt, nachdem der himmlische Bote bekannt gegeben hat, dass diese Frau die Gottlosigkeit in Person ist, wirft er sie in die Tonne und wirft dann den Deckel aus Blei auf die Öffnung. Sie hat lange Zeit in diesem Epha, diesem Getreidebehälter gesessen oder sogar gewohnt. Aber jetzt, wo die Zeit für das gewinnorientierte Babylon gekommen ist, ausgelöscht und vernichtet zu werden, versucht die Frau, aus dem Epha zu entkommen, weil sie nicht mit Babylon zusammen vernichtet werden möchte. Deshalb versucht sie zu fliehen. Soweit die Erläuterungen des Theologen Merrill Unger. Halten wir also fest, diese Frau ist hochgradig gefährlich. Schauen wir, was weiter passiert. Sacharja berichtet in Vers 9 unseres Textes, »Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Frauen traten heran und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchenflügel, und sie trugen die Tonne zwischen Erde und Himmel dahin.« In den 1970er Jahren gab es eine Fernsehserie »Die fliegende Nonne«. Da ging es um eine Novizenschwester, die die Fähigkeit hatte zu fliegen. Dies hat mich auf die Idee gebracht, die beiden Frauen hier als fliegende Nonnen zu bezeichnen. Aber woher kommen sie und für wen oder was stehen sie? Wir können sicher sein, dass sie im Auftrag des Bösen unterwegs sind, weil sie in Verbindung mit der Frau in der Tonne stehen und sie sogar beschützen. Und die Frau in der Tonne hat der Engel ja als Gottlosigkeit in Person bezeichnet. Diese beiden Frauen hatten, so beschreibt es Sacharja, Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchenflügel. Damit könnten starke, kräftige Flügel gemeint sein. In der Bibel ist der Storch kein Sinnbild für Engel, sondern er gilt als schmutzig und unrein, und sein Fleisch durfte nicht gegessen werden. Auch wenn der Storch als unreines Tier galt, so wusste man aber doch um seine zuverlässige Fürsorge für seine Jungen. Er würde sich um seine Jungen kümmern, komme, was wolle. Und deshalb ist der Storch der zuverlässigste Vogel, um den Auftrag auszuführen, den Gott hier gegeben hat. Denn dass diese beiden Frauen nicht im eigenen Auftrag handeln, macht die Formulierung deutlich, sie hatten Flügel, die der Wind trieb. Den Begriff Wind kann man auch mit Geist übersetzen. Das heißt, derselbe Geist, der in Kapitel 4, Vers 6 den Statthalter Serubabel ermächtigt, den Tempel fertigzustellen, war nun an der Arbeit, die Gottlosigkeit in Person dorthin zu transportieren, wo sie hingehört. An dieser Stelle fragt sich Sacharja nun, wo die Frau in der Tonne hingebracht wird. Hören Sie dazu die Verse 10 und 11. Und ich sprach zum Engel, der mit mir redete, wo tragen diese die Tonne hin? Er aber sprach zu mir, dass ihr ein Tempel gebaut werde im Lande Shinar und sie dort aufgestellt werde. Shinar ist eine alte Bezeichnung für Sumer und Akkad, die Gegend, in welcher man die ältesten Städte von Babylonien, nämlich Babel, Uruk und Akkad, lokalisiert. Der Name Shinar ist also mit Babylon gleichzusetzen, und Babylon galt als Inbegriff der menschlichen Unabhängigkeit und der Rebellion gegen Gott und seine Allmacht. Es ist auch der Ort, an dem die Menschen einen hohen Turm bauten, dessen Spitze bis an den Himmel reichen sollte, um sich selbst einen Namen zu machen, um sich selbst also zu verherrlichen und unabhängig zu sein. Von da an wurde der Name Babylon mit arroganter menschlicher Eigenständigkeit gleichgesetzt, mit der Quelle aller antigöttlichen, sozialen, politischen und religiösen Ideologie. Die Vision zeigt, Gott entfernt die Tonne mitsamt der Frau und damit den Ausgangspunkt aller Gottlosigkeit. Das Land Israel soll von herzloser, gewinnsüchtiger Geschäftemacherei befreit werden, denn sie widerspricht dem Willen Gottes. Ich möchte daran erinnern, dass es in der Bibel sehr oft um arme Menschen geht und darum, wie Gott sich über sie erbarmt. Im Neuen Testament finden wir außerdem eine Passage, in der Jakobus mit den Reichen sehr hart ins Gericht geht. Er spricht sich sehr deutlich gegen das Sammeln von Besitz und Geld aus. Im Jakobusbrief Kapitel 5 lesen wir: Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Liebe Hörer, ich frage mich, was Gott zu den internationalen Großkonzernen und Aktiengesellschaften unserer Zeit sagen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Teil von Gottes Königreich sein werden. Gott wird sie richten und wird sich ihrer entledigen. Was Jakobus in seinem Brief schreibt, klingt in manchen Ohren revolutionär. Doch bereits im alttestamentlichen Buch Sacharja wird die Frau in der Tonne als Sinnbild für unredliche Geschäftemacherei und übertriebene Habsucht außer Landes gebracht. Sicher, auch als Christen sind wir Teil dieser Welt, in der das Anhäufen von Besitz als positiv gesehen wird. Reichtum gilt als etwas Erstrebenswertes. Dennoch müssen wir uns klar machen, bei Gott zählen andere Werte. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand die 9. Vision des Propheten Sacharja, die Vision von der Frau in der Tonne. Sie ist ein Sinnbild für unredliche Geschäftemacherei und übertriebene Habsucht und wird deshalb außer Landes, ja sogar weg von der Erde gebracht. Ich meine, diese Vision sollte ein Anlass für uns sein, das eigene Leben zu überprüfen und zu versuchen, es einmal mit Gottes Augen zu betrachten. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.